Es ist ein kleiner Unterschied zwischen dem GL, dem Gemeindeliederbuch, und dem Feiern und Loben. Wäre ja auch komisch, wenn man ein neues Buch hat mit gleichen Nummern. Ich habe heute einen Text, der ist heute vorgegeben, aus 2. Korinther 4, die Verse 6 bis 10. Und ich habe da zwei Fassungen. Die eine ist Luther. Luther redet immer von ihr und wir. Erste Person Plural. Ich lese nach der guten Nachricht. Die personalisiert das irgendwie. Da ist es immer die erste Person Singular. Da ist jeder Einzelne gemeint. Gott hat eins gesagt. Licht strahle aus der Dunkelheit. So hat er auch sein Licht in meinem Herzen. Luther sagt, in unsere Herzen. Da ist der Unterschied. In meinem Herzen aufleuchten lassen und mich zur Erkenntnis seiner Herrlichkeit geführt, der Herrlichkeit Gottes, wie sie aufgestrahlt ist in Jesus Christus. Ich trage diesen Schatz in einem ganz gewöhnlichen, zerbrechlichen Gefäß, denn es soll deutlich sichtbar sein, dass das Übermaß an Kraft, mit dem ich wirke, von Gott kommt und nicht aus mir selbst. Ich bin von allen Seiten bedrängt, aber ich werde nicht erdrückt. Ich weiß oft nicht mehr weiter, aber ich verzweifle nicht. Ich werde verfolgt, aber Gott lässt mich nicht im Stich. Ich werde niedergeworfen, aber ich komme wieder auf. Ich erleide fortwährend das Sterben, das Jesus durchlitten hat, an meinem eigenen Leib. Aber das geschieht, damit auch das Leben, zu dem Jesus auferweckt worden ist, an mir sichtbar wird. Soweit Worte Paulus an seine Gemeinde in Korinth. Mit dem heutigen Sonntag, ihr habt ja sicher heute Morgen schon mal einen Blick geworfen ins Losungswort, und der nun folgenden Woche geht die Epiphaniezeit des Kirchenjahres zu Ende. Epiphanias meint Erscheinung. Und mit der Erscheinung des Sterns, dem die Weisen aus dem Morgenland gefolgt sind, hat es angefangen. Ich erinnere an die Christfestwahl. Ich hoffe, ihr habt sie noch in Erinnerung, die vom letzten Jahr, schon lange her. Stern der Weisen. In allen Geschichten und Texten, die in den Gottesdiensten an den Sonntagen seit dem 6. Januar in vielen Gemeinden und Kirchengemeinden vorgelesen wurden, schien etwas davon auf, wer da ist, wer da geboren ist, wer gekommen ist, bis dann heute in der Erzählung von der Verklärung, die ihr eben vorgelesen habt, alles Licht auf ihn fällt. Dies ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Und im heutigen Predigttext nun kommt einer zu Wort, der in den Umkreis dieses Lichtes geraten ist, und er sagt, wie sich das bei ihm ausgewirkt hat. Wenn Paulus auf das für ihn wichtigste, grundlegendste Ereignis seines Lebens zurückblickt, man nennt das oft seine Bekehrung, die Bekehrung des Paulus, dann kann er davon nur in großen, geradezu überschwänglichen Worten sprechen. Licht, heller Schein, Erleuchtung, Herrlichkeit. Gott, der sprach, Licht soll in der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unser Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Und nicht zufällig erinnern diese Worte an die Schöpfungsgeschichte. Wie geht das los? Es werde Licht, das erste Licht an. Wenn man in einen dunklen Raum geht, Licht an. Es werde Licht. Und auch erinnert es an die Weihnachtsgeschichte. Die Klarheit des Herrn umleuchtete sie. Und auch an die Erzählung in der Apostelgeschichte, dass Paulus bei Damaskus ein überwältigendes Lichterlebnis, Lichterscheinung gehabt hatte, die ihn sogar für einige Tage geblendet hat. Und er selbst, Paulus, hat es immer wieder ausgesprochen, was ihm da im Licht, als Licht aufgegangen ist. Dass sich mit einem Namen bezeichnen lässt, Jesus Christus. Und dieses Licht, dieser Name bedeutet, dass er selbst, dass alle von der Gnade und Liebe Gottes allein leben, ob sie das wissen oder nicht, aber sie sollten es wissen. Und deswegen Verkündigung. Sie sollten es wissen. Und so wurde die Erleuchtung für ihn zugleich die Beauftragung und Sendung. Er ist von jetzt an dazu da, dass durch an ihn andere Menschen in diesen Lichtkreis hineinkommen. Dass andere Menschen durch seine Verkündigung ein Licht aufgehen mag. Dass sie dieses Licht erreicht. Dass ihnen so ein Stück befreiende Klarheit über sich selbst aufgeht. Und wie sehr ist dieser Mann Paulus für diesen Auftrag da gewesen? Fast die ganze damalige bekannte Welt hat er durchquert. Es ist beeindruckend, was Paulus geleistet hat. Doch so sehr er auch für dieses Licht sich einsetzen konnte und musste mit seiner ganzen Kraft, mit seinem ganzen Leben die Garantie dafür übernehmen. Das kann er nicht und will er nicht. Das muss ein anderer tun, Gott selbst. Die Kraft des Lichtes ist Gottes Kraft, nicht seine des Paulus. Es darf keine Verwechslung zwischen Herrn und Diener, zwischen dem Boten des Lichts und dem Licht selber geben. Und es kann diese Verwechslung eigentlich auch gar nicht geben, wenn man den Boten Paulus genau ansieht. Es ist merkwürdig. Der vom Licht Erfasste steht selbst nicht im Licht. Also Paulus wird nirgendwo beschrieben als jemand, der eine Art Lichtgestalt ist. So was ganz Tolles, was ganz Besonderes. Im Gegenteil. Irgendwie kam der immer klein und mickrig daher. Das steht in den Briefen, was so die Leute über ihn dachten. Er steht bestensfalls in einem Raum, in dem Licht und Dunkel ständig miteinander ringen. Also so eine kleine Kerze, die einer angemacht hat, aber die ständig ausgehen will. Zu viel Wind. Wohl ist ihm so etwas wie ein Schatz anvertraut, aber, wie sagt er selber, er ist für diesen Schatz nur so ein, wie ein irdenes Gefäß. Also ich hoffe, ihr wisst, was irden ist. Ein Gefäß aus Ton, also zerbrechlich. Der Vorteil, wenn man es fallen lässt, braucht man sich nicht aufzuheben, es zu bücken. Das ist der Vorteil bei Ton. Da muss man Besen holen. Irden. Zerbrechlich, immer gefährdet. Pass auf. Im Vergleich zu einem Gefäß aus Metall oder gar Gold. Eher unansehnlich. Eben für den ganz normalen täglichen Gebrauch und auch Verbrauch bestimmt. Und was das nun genauer bedeutet, erfahren wir aus den folgenden Sätzen des Paulus immer nur den ersten Teil hören. Dann sagt er, ich bin von allen Seiten bedrängt. Mir ist bange. Ich leide Verfolgung. Ich werde unterdrückt. Und zuletzt, das ist geradezu ein Sterben, was sich in meinem Leben vollzieht. Alle Zeit trage ich das Sterben Jesu an meinem Leibe, das Sterben Jesu. Ja, auch gerade hier und hier drin ist er mit Christus verbunden. Also eine alles andere als glänzende, beneidenswerte Existenz. Eben ein irrsinniges Gefäß. Ein Gefäß, was immer am Rande des Zerbrechens ist. Kein Wunder, dass manche Leute fragten, und dieses unansehnliche Gefäß, dieser gezeichnete Mensch, soll einen Schatz anbieten? Der soll was zu sagen haben, was uns alle rettet? Nun sind dies ja zunächst nur die ganz persönlichen Erfahrungen des Paulus. Das sind nur so von ihm gemachte Erfahrungen. Und Erfahrungen sind nicht ohne weiteres übertragbar. Man kann zwar von Erfahrungen anderer hören, aber sie sind nicht genau identisch mit denen, die ich vielleicht mache oder nicht machen möchte. Trotzdem hätte Paulus dies alles gesagt und mitgeteilt, wenn er nicht der Meinung wäre, dass das Aussprechen dieser Erfahrungen vielleicht auch für andere etwas bedeuten und etwas bringen kann. Warum reden wir denn manchmal mit anderen über unsere Erfahrungen? Und manchmal auch da über sehr persönliche Erfahrungen. Würden wir das tun, wenn wir der Auffassung wären, das hat eigentlich überhaupt keinen Sinn? Und schließlich mag Paulus auch unvergleichlich mehr gewesen sein als wir. Bote, Zeuge, Missionar, Apostel. Ach, von mir aus auch Heiliger. Wer weiß das schon? Es scheint nicht auch hier ganz einfach der Mensch Paulus, der mit dem, was ihm auferlegt ist, fertig werden und damit leben muss. Und der Mensch, dem das nicht in den Kopf will und der das immer wieder neu lernen muss, dass auf seiner Seite nicht Licht, sondern Dunkel ist. Nicht Kraft, sondern Schwachheit. Nicht Unbeschwertheit, sondern Angst. Und das bringt Paulus jedem nahe, der auch mit dem Leben und fertig werden muss, was ihm selbst zu schaffen macht. Und da kann sich jeder jetzt selbst angucken. Hier kommt einer zu Wort, der Angst hat und Angst kennt. Und wir erfahren hier, wie das Licht, wie die große Zusage, fürchte dich nicht, bei einem ankommt, der in Angst ist und wie es sich bei ihm auswirkt. Hier kommt einer zu Wort, der Angst hat. Das sind ja nicht vollmundige Worte am Platz. Bis zur Hochzeit ist alles wieder gut. Oder ist nicht so schlimm. Oder Kopf hoch, das wird schon wieder. Nein, sondern eher verhaltene Worte, zurückhaltende Worte. Aber sie sind erfahrungsgesättigt. Und andere mit ähnlichen Erfahrungen können sich dann in diesen Worten auch unterbringen. Die erste Wirkung dieses Hab keine Angst ist vielleicht, dass einer von seiner Angst überhaupt reden kann. So wie Paulus das hier tut. Christen sind ja nicht Menschen, die keine Angst haben. Dann wären sie eher unmenschlich. Da müsste man geradezu Angst vor ihnen haben. Das gilt auch für politische Verantwortungsträger. Der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt hat einmal geäußert, wer gar keine Angst kennt, ob die Entscheidungen, die er zu treffen hat, wirklich richtig sind, der wäre nicht geeignet, politische Verantwortung zu tragen. Also, Christen sind nicht Menschen, die keine Angst haben, aber sie sind Menschen, die miteinander über ihre Angst reden können. Allerdings, dass sie von Angst, von ihrer Angst reden können, ist noch nicht alles. Also wenn einer von seiner Angst spricht, dann kann das ja auch ganz schön deprimierend sein und deprimierend wirken und irgendwo in Ausweglosigkeit enden. Die Sätze des Paulus, in denen er so deutlich von seinen Belastungen redet, hinterlassen allerdings nicht dieses deprimierende Gefühl. Irgendwie spürt man, dass da noch ein Licht ist mit seinem fürchterlich nicht. Dass das dahinter steht und dass dieses Licht eine bestimmte Wirkung bei ihm tut. Das heißt nicht, dass das Licht Wunder tut. Wunder in dem Sinn, dass plötzlich alle Angst um das Leben, alle Angst um die Zukunft, die eigene und die der Kinder oder Enkelkinder und die der Welt nun einfach irgendwie weg wäre. All das von dem Bedrängtsein, von dem Ratlossein, von der Unterdrückung und dem Sterben bleibt ja immer wieder auch uns bedrängende Erfahrung. Und doch, das Licht, es wirkt Wunder. Es ist doch ein Wunder, wenn einer mitten in solchem Bedrängtsein die Erfahrung macht, ich kann damit leben. Ich kann damit weiterleben. Ich kann damit neu leben. Und vielleicht stellt einer das erst im Nachhinein fest, dass es so gekommen ist. Bei Paulus folgen ja auf die vorhin angegebenen Äußerungen ja jeweils auch noch eine ganz andere Äußerung, eine gegensätzliche. Und daraus höre ich auch ein gewisses Erstaunen heraus, das so dabei mitschwingt. Ich glaube, er versteht es selber nicht ganz. Und doch ist es so. Ich bin von allen Seiten bedrängt. Aber ich ängstige mich nicht. Mir ist bange, aber ich verzage nicht. Geht das überhaupt zusammen? Es geht. Ja, es geht. Und auch das ist eine Erfahrung, am Ende sogar die entscheidende und die den entscheidenden Ausschlag gebende Erfahrung. Und wenn es eine Erfahrung ist, da muss das ja auch irgendwann angefangen haben. Irgendwann mittendrin in der Ausweglosigkeit und Angst, irgendwann hat das Licht geführt zu einem fürchterlich nicht und hat angefangen zu greifen und seine Wirkung zu tun in diesem fürchterlich nicht inmitten all deiner Angst. Davon können Christen auch reden. Davon Christen dann auch reden. Sie kennen wohl das Dunkel, die Angst und sie können und sollen jeden, der in Angst ist, ernst nehmen und verstehen und er soll sich auch bei ihnen gut aufgenommen wissen. Aber dann reden sie auch von dem, was sie in ihrer Angst leben, wirklich leben lässt. Sie haben das nicht als unangefochtenen, jederzeit verfügbaren Besitz, schon gar nicht aus sich selbst. Sie sind immer neu zu diesem Licht und auf dem Licht auf dem Weg dorthin. Oder wie Paulus es ausdrückt, das Leben Jesu soll ja erst noch an ihnen offenbar werden. Also, indem sie darauf vertraut. Und wenn es sein muss, mitten in der Angst, erweist sich das Licht schon wirksam an ihm. Paulus hat es an anderer Stelle einmal so auf den Punkt gebracht: in Ängsten und siehe, wir leben. Amen.